Eine Familie war im Urlaub. Sie waren in einer katholischen Gegend und mit ihren kleinen Kindern sind sie dann zu einer Messe gegangen, weil keine freikirchliche Gemeinde in der Nähe war. Und es dauerte und dauerte und der kleine Sohn guckte sich um, beguckte alles. Es war ihm langweilig. Und da entdeckte er vorne ein rot leuchtendes Lämpchen. Ich denke, das ist das ewige Licht, was da irgendwo leuchtet. So war das wohl. Und er guckte auf dieses rote Lämpchen und guckte und es dauerte und es dauerte und es war langweilig. Und dann sagte er auf einmal zu seiner Mama, du Mama, wenn da vorne die Ampel auf grün umschaltet, können wir dann gehen?
Ja, Ruth, sag mal, seit deiner Taufe vor 55 Jahren gehst du so ziemlich jeden Sonntag zum Gottesdienst. Sag mal, wird es da nicht langweilig? Man hört immer wieder Predigten zu den gleichen Texten. Da weiß man schon alles. Eigentlich braucht man gar nicht mehr richtig zuzuhören. Man weiß doch, was da kommt.
Also ehrlich, ich kann nicht sagen, dass ich dessen überdrüssig bin, dass ich mich bei Predigten langweile. Es kommt aber schon manchmal vor, dass ich mit meinen Gedanken nicht so richtig bei der Sache bin und meine Gedanken dann auch abschweifen. Der Gedanke, das kenne ich alles schon, der ist mir fremd. Aber ich erinnere mich, dass wir das als Mitarbeiter in gemeindlichen Kinderstunden zu hören bekamen. Wir kamen in eine kleine Stadt mit vielen freikirchlichen Gemeinden. Die Kinder waren also gut informiert. In der Kinderstunde begannen wir eine biblische Geschichte. Kaum hatten wir angefangen, und ich denke, wir haben das schon spannend auch gemacht. Da hörte man unisono aus den Kinderstimmen, oh, das kennen wir schon.
Ja, das war ziemlich frustrierend, aber es wäre unfair, dass wir die Kinder als Beispiele nehmen, um Überdruss, Sattsein und Langeweile auszudrücken. Es ist doch so, dass auch wir Erwachsenen zuweilen in den Gottesdienst gehen und das Gefühl haben, das weiß ich schon, ich kenne das alles, habe ich schon tausendmal gehört. Dem müssen wir entgegenhalten. Gottes Wort ist lebendig. Ich höre und lese einen biblischen Text und mir werden durch den Heiligen Geist immer wieder neue Aspekte klar. Aber darauf kommen wir noch später in der Predigt.
Was das Empfinden, ich kenne schon alles, bewirkt, so kann es vorkommen, dass wir schläfrig den Gottesdienst erleben, nicht zuhören, abschalten, anderen Gedanken nachhängen. Es gibt auch in der Bibel eine Geschichte, wo jemand im Gottesdienst eingeschlafen ist, mit ziemlich ernsten Folgen.
Und die lese ich jetzt mal vor, die Geschichte. Am letzten Abend, es war ein Sonntag, der erste Tag der Woche, kamen wir und die Geschwister der Gemeinde von Troas zusammen, um das Mahl des Herrn zu feiern. Paulus, der am nächsten Morgen weiterreisen wollte, sprach zu den Versammelten. Er hatte ihnen noch so vieles zu sagen, dass es darüber Mitternacht wurde. In dem Raum im Obergeschoss, in dem wir uns getroffen hatten, brannten zahlreiche Lampen. Ein junger Mann, er hieß Eutychus, saß am offenen Fenster, als sich die Rede von Paulus immer mehr in die Länge zog, wurde er von Müdigkeit übermannt und sank in tiefen Schlaf. Er verlor das Gleichgewicht, fiel aus dem Fenster, 3 Stockwerke tief. Die Geschwister, die hinuntereilten und ihn aufhoben, konnten nur noch seinen Tod feststellen. Paulus, der ebenfalls heruntergegangen war, legte sich auf ihn, umfasste den leblosen Körper mit beiden Armen und dann sagte er zu dem Umstehen, hört auf zu klagen, er lebt.
Also auf keinen Fall wollen wir jetzt bis Mitternacht predigen, das mal vorausgesetzt. Aber auf keinen Fall wollen wir die Begebenheit benutzen, um Angst zu machen. Also in der Weise, wehe, wenn ihr im Gottesdienst einschlaft. Dann ist die Strafe der Absturz und der Tod. Und ob dann jemand da ist, der euch vom Tode erwecken kann, das ist fraglich. Oder dafür fehlt uns der Glaube.
Wozu ist dann diese Begebenheit geistlich von Nutzen?
Naja, nun zum einen, wenn wir einen verschlafenen Glauben praktizieren oder uns in einen geistlichen Schlaf flüchten, dann könnten wir abstürzen. Abstürzen aus der Geborgenheit in Gottes Nähe, in die Gottesferne.
Nun, der Grund, warum der arme Jüngling Eutychus einschlief, ist in erster Linie nicht bei ihm zu suchen, sondern unter den Umständen. Wärme, schlechte Luft und vor allem eine endlose Predigt. Die Verantwortung liegt also zum großen Teil bei Paulus, der trotz aller Predigterfahrungen nicht beherzigt hat, in der Kürze liegt die Würze. Paulus hat ihn sozusagen zu Tode gequatscht.
Nicht zahllose gute Gedanken, wo man am Ende nicht weiß, was man am Anfang gehört hat.
Sondern ein paar gute Impulse, die mein Leben auf Gott ausrichten. Darauf kommt es doch an.
Wenn wir uns den eingeschlafenen Eutychus anschauen, dann können wir ihm keinen Vorwurf machen in der Richtung, wie kannst du nur unter Gottes Wort einschlafen? Die Ursachen dafür sind woanders zu suchen. Wie erwähnt, endlose Predigten und schlechte Luft. Es gibt aber auch die Flucht in den Schlaf. Man trifft die Entscheidung, anstatt mit allen Sinnen dabei zu sein, lieber in den Schlaf oder in Tagträume zu fliehen. Dann ist alles andere weit weg und berührt mich nicht.
Es gibt ja das bekannte Sprichwort, wer schläft, sündigt nicht. Genauer gesagt, wer bei der Predigt einschläft, der sündigt nicht.
Na, so einfach ist das nun auch wieder nicht. Wir müssen mal auf die näheren Umstände eines Kirchenschlafes eingehen. Dazu muss ich mir ein paar Fragen stellen. Mit welcher geistlichen Haltung komme ich in den Gottesdienst? Was erwarte ich? Erwarte ich, Gott zu begegnen, neue Impulse zu bekommen?
Das Beispiel von den Kindern, die sagen, die Geschichte kenne ich schon, trifft aber nur auf manche von uns Erwachsenen zu. Zuweilen sind unsere Erwartungen etwas anders ausgerichtet. Nicht das kenne ich schon, sondern im Gegenteil. Wir wollen unbedingt das hören, was wir bereits kennen, was uns vertraut ist und nichts Neues.
Also konservativ, bewahrend sein, das ist doch gut.
Konservativ ist eine gute Haltung, wenn ich darauf achte, dass die Botschaft Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kann durch Vater kommen, denn durch mich. Wenn ich das überhaupt nicht in Frage stelle, wenn das die Basis meines Glaubens ist.
Aber konservativ ist auch eine schlechte Haltung. Wenn ich mich nämlich weigere zu lernen, wenn ich mich weigere, meine Haltung zu verändern, mich verändern zu lassen.
Ich habe in einem Buch eine ganz nette Begebenheit gefunden. Ein schwedischer Pastor ist zu Besuch in Deutschland. Irgendwo im Schwäbischen findet er und sein deutscher Kollege ein Lokal, um ihren Hunger zu stillen. Verwundert ist er über die streng wirkende Bedienung, verwundert über die vielen Hinweise, was alles verboten ist. Da waren Schilder, keine Kinderwagen abstellen, keine Taschen auf den Bänken ablegen, nicht laut sprechen. Aber das meiste war verboten, bis auf das Essen, aber nur, wenn man es wohl überlegt hat. Die lustigste Regel fand sich nämlich auf der Speisekarte. Dort stand tatsächlich, dass für eine Änderung der Bestellung 2 Euro verlangt würden. Wenn man also schon bestellt hatte und wenige Minuten später der Gedanke kommen sollte, lieber Spätzle statt Kartoffeln als Beilage essen zu wollen, der muss für seine Meinungsänderung Strafe zahlen. Er muss gleich ein paar Münzen aus der Tasche holen. So ein Ort schafft natürlich eine bestimmte Atmosphäre. Erst recht, wenn es nur so von Vorschriften hagelt. Es mag auch Gemeinden geben, die so eine Atmosphäre ausstrahlen. Doch sollten wir bedenken, dass jemand seine Meinung ändert, kann etwas Großartiges sein. Er oder sie oder ich haben dazugelernt. Wir haben uns weiterentwickelt.
Auch ich habe das Recht, mich zu ändern. Zu Jesus kann ich so kommen, wie ich bin, aber ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Das ist aber kein zeitlich punktuelles Ereignis, sondern ein lebenslanger Prozess. Dieser Prozess braucht Impulse aus dem Wort Gottes heraus, aus der Predigt, den Liedern. Da wird gute Saat ausgesät. In der Gemeinde ist es wichtig, dass wir den anderen weder auf seine Meinung noch auf sein Verhalten festlegen, dass wir ihm zugestehen, dass er sich verändern kann und darf und vielleicht auch muss.
Das gilt für mich, aber auch für meinen Nächsten. So ist es gut, wenn eine Predigt mich nicht sanft einlullt, mir nach dem Mund redet, sondern wenn eine Predigt mich ärgert. Gibt es in der Predigt eine Äußerung, eine Meinung, über die ich mich tierisch aufrege, so kann das ein Hinweis von Gott sein, mich selbst in Frage zu stellen, danach zu fragen, warum ich mich so über das, was der Prediger sagt, so aufrege. In Matthäus 7, Vers 3 steht etwas: Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge des Bruders siehst, aber den Balken in deinem Auge nicht bemerkst? Also kann es gut und heilsam sein, wenn ich mich über eine Aussage in der Predigt aufrege. Voraussetzung ist natürlich, dass ich vorher zuhöre und nicht schlafend abschalte.
Habe ich eine derart konservative Haltung, sodass ich nur hören will, was ich schon ohnehin weiß und meine Meinung ist, in der Weise, dass meine Meinung bestätigt wird und ich mich nicht verändern muss?
Das wäre doch Vollzeitgeist, dem wir doch skeptisch gegenüberstehen. Denn unsere Medien funktionieren genauso. Suchst du im Internet Nachrichten, so bietet dir der Algorithmus genau das an, was du schon ohnehin denkst.
Aber zurück zum Schlaf, zum Kirchenschlaf. Im Schlaf hat man ja die Augen zu. Man sieht also nichts, nicht die Not, das Elend, aber auch nicht die Freude, das Schöne und das Fröhliche. Also bin ich nicht wirklich da. Das sind weder Mitleid noch Mitfreude. Und das ist nicht im Sinne Gottes. Gott möchte Lebendigkeit, kein Halbtodes vor sich hindämmern.
Das heißt, wer schläft, der sündigt nicht. Mit anderen Worten, Sünde trennt uns doch vor Gott, vor seiner Gegenwart, von seinem Willen. Das würde dann heißen, wer schläft, hat die Verbindung zu Gott. Aber das stimmt wohl überhaupt nicht.
Im Kirchenschlaf versäume ich so einiges. Schlafen und in Tagträume flüchten, um die Menschen und die Welt nicht zu sehen, der Not und dem Alltag zu entfliehen. Augen und Ohren sind zu, nichts hören und nichts sehen und nichts tun. Das ist nicht im Sinne Gottes. Ich kann mich noch an meine Abschlussprüfung erinnern. Ich wurde in 26 Fächern schriftlich, mündlich und praktisch geprüft. Da war es wichtig, jeden Tag die entsprechenden Unterlagen durchzugehen. Aber ich hatte in dieser Prüfungszeit ein Schlafbedürfnis, das an Flucht erinnerte. Nichts mehr sehen und hören, am besten nicht mehr da sein. Es erforderte Kraft und Willensanstrengung, dem Schlaf etwas entgegenzusetzen. Und so ist es auch im Glaubensleben.
Ja, es erfordert wirklich Kraftanstrengung, diesem Schlaf etwas entgegenzusetzen. Wach zu sein, zu sehen, was notwendig ist, den anderen in seine Situation wahrzunehmen, den anderen mit Jesu Augen zu sehen.
Glaube ist mehr als die Bereitschaft von Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, für wahr zu halten. Glaube, das ist Beziehung und Vertrauen. Glaube ist, sich berufen, beauftragen und verändern zu lassen, sich in Bewegung zu setzen, anzupacken. Da dürfen wir Gottes Kraftreserven anzapfen. Er möchte uns als anpackende, lebendige, lebensbejahende Menschen und nicht als Schlafwandler.
Als Glaubender, Vertrauender habe ich die berechtigte Hoffnung und Erwartung, dass eine Bibelstelle immer wieder neu zu mir spricht. Je nach meiner Befindlichkeit und meinen geistlichen Bedürfnissen spricht die Bibelstelle dann ganz unterschiedlich zu mir. So ist es mir gegangen mit den Worten Jesu, wo er davon spricht, dass Glaube Berge versetzen kann. Jesus spricht von einem Glauben, der Berge versetzt. Das ist ein ziemlicher Anspruch, eine Herausforderung. Vielleicht hat uns die Aussage schon mal Unruhe bereitet, wenn wir merken, da wurden durch unseren Glauben doch keine Berge versetzt. Und im Laufe der Zeit haben sich mir verschiedene Bedeutungen von dieser Aussage Jesu erschlossen. Die erste war, ich habe nicht genug Glauben. Wann habe ich genug Glauben? Wann genug gebetet? Wenn der Berg, die Not, die Sorge, die Angst weg sind, wenn der Kranke gesund wird? Oder geht es vielmehr darum, Gott in allem zu vertrauen?
Ist der Berg vielleicht das Misstrauen Gott gegenüber, dass er es nicht kann, dass er Fehler macht? Ist der Berg vielleicht meine Wunschvorstellung, mein Wunschdenken? Vielleicht ist der Berg dann weggeräumt, wenn ich Gottes souveränes Handeln akzeptiere, ihm vertraue. Vielleicht geht es nicht um das Licht am Ende des Tunnels, sondern darum, an Gottes Hand zu gehen, auch ohne Licht.
Dann eine andere Bedeutung war von mir, da habe ich gelesen, vielleicht bist du selbst der Berg, der weggeräumt wurde. Der Berg ist nicht außerhalb von dir, du bist der
Berg. Wie meinst du das, ich bin selbst der Berg? Wo bist du der Berg? Warum will oder soll er versetzt werden?
Er soll versetzt werden, weil die Berge mir und anderen im Wege sind, weil sie die Sicht nehmen, weil es anstrengend ist, sie zu erklimmen, sie zu überwinden. Berge sind stur, standhaft, felsenfest, steinig, unbeweglich. Berge bleiben, wo sie sind. Wenn ich nur also ein Berg bin, dann klingt das echt nicht gut.
Wenn ich selbst nicht vertraue, nicht glaube und hoffe, werde ich selbst zum Berg, starr, festgelegt, unerschütterlich, kalt und fertig, abgeschlossen und festgebissen.
Wie komme ich zu dieser Selbsterkenntnis, dass ich der Berg bin?
Naja, das fängt mit einem einfachen Gebet an. Jesus, zeige mir, wo ich selber der Berg, wo ich selber festgefahren in meinem Denken, in meinem Urteil über mich und andere bin. Hilf mir, diesen Berg abzutragen.
Wenn ich erkenne, dass ich selber der Berg bin, festgefahren in meinem Denken, in meinem Urteil über mich und andere, ja, wie kann der Glaube dann Berge versetzen? Aber ich habe mal dieses einfache Gebet gesprochen. Und da hat Gott mir Folgendes klargemacht. Und zwar, aus Gründen des Datenschutzes kann ich jetzt nicht alles erzählen, was Gott mir klargemacht hat. Aber ich will ein Beispiel bringen. Wir haben am letzten Sonntag die Rieke verabschiedet. Und ich habe das immer so geschätzt, Rieke hat so wunderbar gesungen. Und jetzt stellt euch mal vor, am nächsten Sonntag macht jemand anderes Musik. Und ich würde sagen, boah, Rieke hat das viel besser gemacht, also was die da für Musik machen und sowas. Und da sagt mir Gott, du musst barmherzig sein. Mir ist es auch so gegangen, ich war wie ein Berg, ich habe von jemandem etwas erwartet, hier in der Gemeinde, was er gar nicht leisten kann. Und dann gab es ja die Predigten über Barmherzigkeit und ich habe erkannt, nein, das kannst du nicht. Du bist der Berg, es ist dein Problem, nicht der andere. Du darfst zum anderen nicht etwas fordern, was er nicht leisten kann. Ja, das war dieses...
Ich bin der Berg.
Ja, ich bin der Berg. Aber es gibt noch etwas anderes. Und zwar in dieser Phase, in dieser ersten Phase, wo ich dachte, mein Glaube genügt nicht. Die Bibel sagt, Glaube kann Berge versetzen und ich bete und bete und es passiert nicht das, was ich erbete. Und da habe ich mal in einer Predigt die Ohren aufgehabt und ein Pastor war in unserer Gemeinde und er hat von seinem Berufsleben erzählt. Er sagte, der Pastor sagte, ich wohne jetzt in einem Neubaugebiet, ringsherum alles neue Häuser. Ich bereite am Morgen die Predigt vor für einen Sonntag. Und ich schaue raus, da kamen 3 LKWs mit Mutterboden. Oh, ich denke, das ist ja ganz schön was. Ich gucke raus, mein Nachbar mit Schaufel und Schubkarre kommt an und will diesen Berg wegmachen. Naja, und ich musste dann mal weggehen. Am Nachmittag kam ich wieder. Ich hatte einen Hausbesuch gemacht und ich habe gesehen, der Berg war fast abgetragen. Ja, manchmal macht es Mühe, man muss arbeiten, man muss reinklotzen, um den Berg abzutragen. Und in meiner Situation ist es so, also wir haben große Sorgen, wir beten seit vielen Jahren für unseren kranken Sohn und es passiert nicht. Aber diese Begebenheit, das hat mir Mut gemacht, nicht nachzulassen, weiter zu beten, nicht aufzuhören, nicht darauf warten, dass der Erfolg kommt, sondern weiterhin unseren Sohn in Gottes Hände zu legen und ihm zu vertrauen.
Also die Geschichte zeigt uns, Berge versetzen, das geht nicht so mit dem Fingerschnipp, jedenfalls meistens nicht. Da waren Erdberge, aber es war auch Ausdauer da. Kraft, Anstrengung, aber auch die Sicht, wie auf der Mutter Erde ein blühender Garten entstehen wird.
Es gab auch Hilfsmittel wie Schaufel und Schubkarre, aber vor allem ist es Jesus, der unser Unvermögen ausfüllt.
Und uns hilft. Und solche Hilfsmittel sind zum Beispiel Dankbarkeit. Dankbarkeit einüben, mit Jesu Liebe, mir Jesu Liebe vergegenwärtigen, Dinge loslassen, die mich festhalten, mir selbst und anderen vergeben und vor allem im engen Kontakt mit Jesus sein. Manchmal brauche ich Hilfe von außen, Geschwister, Seelsorger, Therapeuten, eben Schaufel und Schubkarre, um den Berg zu versetzen, um den Weg für mich und andere frei zu machen, nicht mehr im Wege zu stehen, damit ich und andere Jesus begegnen können.
Über all dem vermeintlichen Kirchenschlaf und Berge versetzen haben wir Paulus und den abgestürzten Jüngling Eutychus vergessen. In den toten, abgestürzten Jüngling kam wieder Leben hinein. Nicht durch eine weitere endlose Predigt, sondern dadurch, dass Paulus zu ihm herabkam, sich ihm zuwandte, sich über ihn beugte, ihn berührte, ihm ganz nah war und ihn ansprach. Da kam Leben in Eutychus. Und was sagt uns das? Amen.